Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dem Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber, der als eine Schlüsselfigur im CDU-Spendenskandal gilt, wird der Prozess gemacht. Das Landgericht Augsburg ließ heute die Anklage wegen Bestechung und Steuerhinterziehung, Beihilfe zum Betrug und zur Untreue zu. Im Mittelpunkt stehen angebliche Schmiergeldzahlungen bei Panzergeschäften mit Saudi-Arabien. Neben Schreiber, der von Kanada ausgeliefert werden soll, müssen sich auch zwei frühere Thyssen-Manager vor Gericht verantworten. Dagegen wurden die Anklagepunkte gegen den ehemaligen CDU-Schatzmeister Kiep von der Justiz weitgehend verworfen.
Dieser Richter macht nun ernst. Maximilian Hofmeister will den Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber vor das Augsburger Landgericht stellen. In seinem Eröffnungsbeschluss hat er klar entschieden, dass das Gericht den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wird, soweit sie Karl-Heinz Schreiber betrifft, in vollem Umfang zugelassen, heißt es da. Beim Verkauf von 36 Fuchs-Spürpanzern an Saudi-Arabien soll sich Schreiber dabei der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe und der Beihilfe bei Betrug und Untreue schuldig gemacht haben. Und er soll den Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz mit 3,8 Millionen Mark bestochen haben, der seither mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Zufriedenheit bei der Augsburger Staatsanwaltschaft, die seit Jahren in diesem politisch brisanten Verfahren ermittelt.
In erster Linie begrüße ich diese Entscheidung, weil es eine Bestätigung durch ein unabhängiges deutsches Gericht ist, all unsere Arbeiten, unsere Recherchen in den vergangenen 5 Jahren.
In Toronto gab sich Karl-Heinz Schreiber heute nicht überrascht. Er sieht die Entscheidung offenbar politisch motiviert.
War eigentlich zu erwarten. Ich kann nicht sehen, wie das Gericht zu einer anderen Entscheidung hätte kommen können. Bei der politischen Brisanz der Geschichte.
Obwohl der frühere CDU-Schatzmeister Walter Leisler Kiep von Schreiber 1 Million Mark für die CDU entgegennahm, folgt das Gericht hier der Staatsanwaltschaft nicht. Kiep muss sich nur wegen eines geringen privaten Steuervergehens verantworten, nicht aber wegen der Schreiber-Millionen.
Durch die Millionenspende von Karl-Heinz Schreiber an die CDU war die Parteispendenaffäre ausgelöst worden. Jetzt will erstmals ein Gericht zu klären versuchen, ob bei diesem Panzerdeal im politischen Bereich geschmiert worden ist oder nicht.
Um rechtsextremer Gewalt zu begegnen, setzt die Bundesregierung sowohl auf ein härteres Vorgehen gegen die Täter als auch auf einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Mehr Zivilcourage forderten Staatssekretäre des Innen- und des Justizministeriums nach einer Sonderkonferenz in Berlin. Politiker aus den Ländern schlugen eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen gegen rechte Gewalt vor. Auch heute wurden wieder mehrere rechtsextreme Straftaten bekannt.
Sie werden immer gewalttätiger. Die Zahl der braunen Straftaten gegen Ausländer, Andersdenkende und Andersaussehende hat im Monat Juni nach Angaben der Bundesregierung im Vergleich zum Vormonat und Jahr deutlich zugenommen. Die Staatssekretäre der Ministerien für Inneres, Justiz und Jugend berieten über erste Konsequenzen. Straftäter müssten härter verfolgt und schneller verurteilt werden, hieß es nach dem 2-stündigen Treffen. Rechtsradikalismus aber gehe jeden an.
Die Bürger werden aufgerufen, zu melden, wenn sich Rechtsradikale sammeln oder sich verdächtig gewaltbereit verhalten. Und das Gleiche gilt für unseren Aufruf an Bürger, sogenannte Hassseiten im Internet, die Sie entdecken per Zufall oder durch gezielte Suche bei der Polizei oder an anderer geeigneter Stelle mitzuteilen.
Auch alle Landesregierungen kündigten heute schärfere Maßnahmen gegen rechtsextreme Gewalt an. In Bayern forderte Innenminister Beckstein, den Verfassungsschutz zu stärken und die rechtsradikale NPD zu verbieten.
Ich fordere die Bundesregierung auf, die notwendigen Schritte zur Vorbereitung eines Verbotsantrags einzuleiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass unter dem Schutz des Parteienprinzips neonazistisches Gedankengut und Gewalt gefördert werden.
Aus Düsseldorf kam der Vorschlag, Handys, über die immer mehr Menschen verfügen, zu nutzen, um die Polizei bei Überfällen zu informieren.
Das geht durch eine Notnummer, die orts- und zeitnah die Polizei zu mobilisieren in der Lage ist. Das muss geprüft werden, ob man eine solche Notnummer bundesweit einrichten kann.
In Berlin wurde unterdessen ein weiteres Arbeitstreffen der Staatssekretäre für nächste Woche vereinbart.
Bei den Ermittlungen nach der Explosion am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn ist die Polizei einen Schritt weiter. Danach hat es sich bei dem Sprengsatz um eine alte, umgebaute Handgranate gehandelt und nicht, wie zunächst angenommen, um eine Rohrbombe. Eine Spur zu dem Täter gibt es noch nicht. Die Sonderkommission warnte erneut vor einer Festlegung auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Sie ermittle weiter in alle Richtungen. Durch die Explosion waren 10 Menschen verletzt worden, unter ihnen 6 Zuwanderer jüdischen Glaubens.
5 Tage nach dem Anschlag wissen die Sprengstoffexperten, es handelt sich um eine Handgranate dieses Typs.
Dieser Typ Handgranate wurde bereits im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. In funktionsuntüchtigem Zustand ist er heutzutage ein beliebtes Sammlerstück unter Waffensammlern. Welcher Zündmechanismus und welche Zündvorrichtungen Verwendung gefunden haben, können wir bislang noch nicht sagen.
Noch sind Täter und Motiv unbekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Sie verteilten inzwischen Flugblätter in der Nähe des S-Bahnhofs Düsseldorf-Wehrhahn. Mehr als 100 Anwohner wurden befragt, doch bislang fehlt eine heiße Spur. 6 Bekenneranrufe habe es zwar gegeben, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach ihrer Einschätzung hätten diese aber nichts mit dem Anschlag zu tun. Weiterhin wird in alle Richtungen ermittelt.
Nur die Tatsache, dass wir jetzt wissen, wie der Sprengkörper ausgesehen hat, dass es eine Handgranate aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war, lässt überhaupt keine Rückschlüsse zu, dass jetzt ein Schwerpunkt in der rechtsextremistischen Ecke zu suchen wäre. Die entscheidenden Dinge fehlen uns ja noch.
Von den 10 Verletzten, alle aus Staaten der früheren Sowjetunion, liegen immer noch 7 in Krankenhäusern. Ein 28-jähriger Mann schwebt auch heute Abend noch in Lebensgefahr. 2 Leichtverletzte wurden bereits vernommen. Sie konnten den Ermittlern aber nicht weiterhelfen. Mittlerweile wurde die Belohnung für entscheidende Hinweise kräftig erhöht, von 20.000 auf jetzt 120.000 Mark.
Der Deutsche Journalistenverband hat sich der Kritik an den Berichten einiger Medien zum Concorde-Absturz angeschlossen. Es sei extrem und nicht akzeptabel, so DJV-Chef Weichenberg im Saarländischen Rundfunk, dass manche Blätter private Fotos der Opfer abgedruckt hätten, ergänzt noch durch Angaben zum Wohnort und den Lebensumständen. Angehörige wollen deswegen Beschwerde beim Presserat einlegen. In Potsdam ist, wie heute bekannt wurde, in die versiegelte Wohnung von Concorde-Opfern eingebrochen worden. Das Paar war in einer Zeitung als vermögend beschrieben worden. Der neue israelische Präsident Katzav ist heute vereidigt worden. In einem Rundfunkinterview hatte der Politiker vom rechtsgerichteten Likud-Block zuvor angekündigt, er wolle der Präsident aller Israelis sein. Aus der Politik werde er sich heraushalten und sich vorrangig sozialer Probleme annehmen. Ihm gehe es darum, bestehende Spannungen nicht noch zu verschärfen.
Der neue Staatspräsident Israels ist mit 55 Jahren der jüngste Amtsinhaber und er ist der erste, der vom rechtsnationalen Likud-Block gestellt wird. Moshe Katsav, der vor seiner Amtseinführung den Soldaten der israelischen Streitkräfte seine Referenz erwies, steht auch für einen Generationswechsel in der israelischen Gesellschaft. Er ist der erste Vertreter der sephardischen, also orientalischen Juden in diesem Amt. Katsav wurde im Iran geboren und wanderte vor 49 Jahren nach Israel ein. In einem Festakt in der Knesset legte er vor Parlamentspräsident Burg und den Abgeordneten seinen Amtseid auf die Bibel ab. Begleitet wurde die Zeremonie vom Shofarblasen, einem alttestamentarischen Ritual an hohen religiösen Feiertagen. Es lebe der Präsident Israels. Moshe Katsav hat sich zum Ziel gesetzt, die sozial und politisch gespaltene israelische Gesellschaft zu versöhnen. In seiner Antrittsrede appellierte er an die Bürger und Politiker des Landes, die anstehenden Entscheidungen über den Status Jerusalems, die Zukunft der Siedlungen, aber auch über das Verhältnis zu den Palästinensern mit Verantwortung und Weisheit zu treffen. Er aber sei gewählt worden, um innerhalb des Hauses Israel Frieden zu schaffen.
Der Wahlparteitag der Republikaner in den USA steht heute im Zeichen der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Parteiführung hat unter anderem Golfkriegsgeneral Schwarzkopf aufgeboten, um die Ziele von Präsidentschaftskandidat George W. Bush zu erläutern. Gestern hatten ihm die Delegierten in Philadelphia bereits ihren Segen für das überarbeitete Parteiprogramm gegeben. Schwerpunkt im sicherheitspolitischen Teil ist die Forderung nach einem nationalen Raketenabwehrsystem.
Wir wollen ein militärisch starkes Amerika. Kandidat George Bush heute weiter auf dem Weg nach Philadelphia. Auf Wahlkampfstops gibt er die Themen vor für die Convention. Die erste Rede dort hielt Bush-Frau Laura. Sie fordert Schulreformen, weniger zündend als schlicht bewusstes Gegenbild zu Hillary Clinton. Ihre beiden Töchter hören zu. Auch die Großeltern sind da. Barbara und George Bush Senior, als er Präsident war, versprach er ein freundliches Amerika. Sein Sohn nimmt das auf, will konservativ sein mit Herz. Und noch ein George Bush zeigt sich in Philadelphia, der Junior Junior, Neffe von George W. Sein Vater ist Gouverneur von Florida. Der Bush-Clan ist längst eine politische Dynastie. Erster Versammlungshöhepunkt, Colin Powell, General im Golfkrieg. Bei einem Bush-Sieg könnte er Außenminister werden. Er engagiert sich für unterprivilegierte schwarze Jugendliche. Jubel, als er George Bush aufruft, das Erbe von Abraham Lincoln aufzunehmen, Gründer der Republikanischen Partei und Befreier der schwarzen Sklaven. Später sagt Powell allerdings, er könne sich auch in einer Regierung der Demokraten vorstellen.
Heute wird es hier um Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Die Republikaner wollen am umstrittenen Raketenabwehrsystem festhalten, auch wenn das China und Russland verärgern wird. Die Europäer werden Partner genannt, die allerdings mehr für ihre eigene Sicherheit tun sollen. Kandidat Bush brachte das heute auf die Formel: Amerika schafft den Frieden, ihr müsst ihn sichern.
In der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind heute durch einen Bombenanschlag 2 Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Die Bombe wurde vor der Residenz des philippinischen Botschafters gezündet, als dieser mit seinem Wagen vorfuhr. Der Diplomat erlitt durch die Explosion Oberschenkelbrüche sowie Verletzungen an Kopf und Augen, schwebt aber nach Angaben der Ärzte nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe des Anschlags sind noch unklar.
Der oberste Gerichtshof in Chile hat die Entscheidung über die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Ex-Diktator Augusto Pinochet verschoben. Dies wurde offiziell vor einer halben Stunde in Santiago de Chile mitgeteilt. Die 20 Richter sollen in letzter Instanz über die Aufhebung der Immunität entscheiden. Gegen den Ex-Diktator wurden in Chile bereits 154 Klagen wegen Menschenrechtsverletzungen eingereicht. Während Pinochets Diktatur von 1973 bis 1990 wurden etwa 3000 Menschen getötet oder verschwanden spurlos. Vergangenen Dienstag hatte der Gerichtshof ein neues medizinisches Gutachten zur Prozessfähigkeit des 84-Jährigen abgelehnt.
Eine Kurdin und ein Kurde sind heute vom Berliner Kammergericht als hochrangige Funktionäre der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, unter anderem Reisen von PKK-Kadern und Kurieren organisiert sowie gefälschte Pässe beschafft zu haben. Die Kurdin wurde im Prozess außerdem in Verbindung gebracht mit Gewalttaten der PKK Mitte der 90er Jahre in Deutschland. Die Kritik am frisch angelaufenen Green Card-Programm für ausländische Computerexperten reißt nicht ab. IG Metall-Chef Zwickel sprach heute von einem Schnellschuss, der nicht ausreichen werde, den Fachkräftemangel in der IT-Branche dauerhaft zu beheben. Nötig sei vielmehr eine groß angelegte Ausbildungsoffensive, für die sich Regierung und Wirtschaft gemeinsam engagieren müssten. Die Börsendaten. Kursverluste haben heute den Handel in Frankfurt geprägt. Der Aktienindex DAX rutschte ab auf 7.145. Im Minus auch der neue Markt, der NEMAX 50, gab nach auf 5.834. Der Euro konnte sich etwas erholen, sein Referenzkurs 92,64 €. Damit kostete der Dollar 2,11 Mark. Die Waldbrände an der Westküste der USA weiten sich immer mehr aus. In insgesamt 11 Bundesstaaten gibt es bereits großflächige Brände. Mehrere 10.000 Hektar Wald- und Buschbestände sind durch die Feuer in den vergangenen 2 Wochen schon vernichtet worden.
Die Feuer fressen sich unaufhörlich weiter. Ganze Wälder stehen in Flammen. Bisher sind 2.000 Quadratkilometer Natur von 50 Großfeuern verwüstet worden. Schneisen werden geschlagen, damit sich die Brände nicht weiter ausdehnen. Doch 11.000 Feuerwehrleute kämpfen einen schier aussichtslosen Kampf. Wegen der Dürre und der andauernden Hitze bereiten sich die Feuer immer weiter aus, sind an vielen Stellen außer Kontrolle geraten. Es ist ungeheuer erschöpfend. Wir arbeiten dicht im Rauch und manchmal werden wir vom Feuer regelrecht vertrieben. Das geht an die Substanz, denn wir müssen Hügel rauf und runter laufen. Washington hat inzwischen 1.000 Soldaten zur Verstärkung in den Westen abkommandiert. Mehrere Häuser, genaue Zahlen gibt es nicht, sind niedergebrannt. darunter auch das Haus von Filmstar Kim Novak in Medford, Oregon. Zu befürchten ist, dass die Brände am Ende noch schlimmer sind als die vor 12 Jahren. Damals wurden insgesamt 20.000 Quadratkilometer Natur von den Flammen gefressen. Bis jetzt wurde schon mehr zerstört als 1988 zu diesem Zeitpunkt. Und die sogenannte Feuersaison hat gerade erst begonnen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 2. Juli.
Das sonnige Gastspiel des Sommers ist wieder zu Ende und ab morgen geht es wie gewohnt weiter, mit vielen Wolken, gewittrigen Regenschauern und nur wenig Sonnenschein. Die ersten Gewitterwolken zeigen sich heute Nacht im Westen Deutschlands und von Niedersachsen bis ins Saarland beginnt es zu krachen. Im Osten fängt der Tag noch sonnig an, doch die Gewitter breiten sich aus und am Nachmittag gewittert es auch von der Ostsee bis nach Franken. Trocken bleibt es wahrscheinlich nur südlich der Donau. Der Wind bläst schwach bis mäßig aus Südwest bis West, in Gewitternähe starke Böen. Am Alpenrand heute Nacht 12, sonst 14 bis 16, am Oberrhein bis 18 Grad. Morgen 22 bis 28, in Sachsen und Bayern bis 30 Grad. Kühl bleibt es an der Nordsee mit 18 Grad. Auch in den folgenden Tagen hat die Sonne nur wenig Chancen. Dafür gibt es umso mehr Wolken und Gewitterschauer, vor allem im Süden auch kräftige Regenfälle. Bis Samstag sinkt das Quecksilber auf 18 bis 24 Grad.